Liebe Gemeinde, wir schauen heute einen Text an, den man zusammenfassen kann folgendermaßen. Ein Mann kommt nachts von Arbeit mit zwei zerschundenen Typen und erklärt, ich habe Gott gefunden. Oder anders, zwei Menschen werden völlig willkürlich ohne Grund gefoltert und weggesperrt und in tiefster Not und tiefster Nacht beten sie Gott an. Und hinter diesen merkwürdigen Ereignissen steckt Gottes Handeln am Herz von Menschen. Gottes Handeln, was unbegreiflich ist, geheimnisvoll und was heilsam ist. Schauen wir in den Predigtext.
Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren Paulus und Silas ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an!« Wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm, und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich,
Angefangen hatte es mit einer Vision in der Nacht. Paulus hat die Vision, Gott ruft uns nach Europa. Und die Bewegung der ganz, ganz frühen kleinen Kirche beginnt in Europa Fuß zu fassen und sie reisen rüber nach Philippi. Und dort sind sie einige Tage unterwegs und warten auf den Sabbat. Und am Sabbat gehen Paulus und Silas zum Fluss und begegnen Lydia, einer Purpurhändlerin. Und Gott öffnet ihr das Herz und sie lässt sich taufen. Sie ist ganz streng genommen eigentlich die erste europäische Christin. Streng genommen, auf dem Kontinent. Klar, es gab Römer woanders, die waren auch Europäer, aber im Prinzip ist sie die erste Christin Europas und sie ist eine Frau. Interessant, zu der Zeit. Dann begegnen Paulus und Silas einer Frau, die einen Geist in sich trägt, der wahrsagen kann. Und die Frau wird ausgebeutet, weil das auch nicht Geld bringt und die nervt tierisch rum, weil sie läuft hinter den beiden Männern hinterher und sagt die ganze Zeit, das sind die beiden, die gesandt sind vom allerhöchsten Gott und sie verkünden Rettung. Und auch mal ist Paulus so genervt, dass er diesem Geist befiehlt, die Frau zu verlassen. Und das löst ein einiges Chaos aus. Weil natürlich die Leute, die die Frau versklavt hatten und daran verdient haben, gesehen haben, jetzt ist der Verdienst weg. Und sie klagen Paulus und Silas an und sie werden vor Stadtgericht geschleppt, die Stimmung kippt. Sie werden verprügelt und sie werden eingesperrt in einen Kerker. Festgebunden, festgehalten. Und hier setzt die Geschichte ein. Der Kerkermeister, das ist ein Typ, der geht zur Arbeit, nichts ahnend, und trifft Gott. Er geht abends zur Arbeit, weil er nachts arbeitet, ahnt nichts Böses. Normaler Durchschnittstyp, Familie, Arbeit, Verantwortung. Der Job war relativ anspruchsvoll. Er war vermutlich ein ehemaliger Soldat, weil das waren die Jobs, die so bekommen haben. Und sehr wahrscheinlich von seinen wenigen Sachen, die wir wissen, ist er vermutlich ein sehr pragmatischer Typ, der so ein paar Grundprinzipien hat und irgendwie so was wie Ehre. Jemand, der sagt, gewisse Dinge gehen, gewisse Dinge gehen nicht. Ob er religiös ist, wissen wir nicht. Wenn, dann war er sehr wahrscheinlich ein Heide. Er hatte zumindest keine Vorkenntnis vom christlichen Glauben. Anders ist Lydia, die schon Kontakt zum Judentum hatte. Bei ihm ist das nicht der Fall. Er sucht also eher nichts religiös. Vermutlich. Eher so ein bisschen indifferent. So ein bisschen wie viele Pommern sind. So ein bisschen wie Forrest Gump, der gefragt wird, hey Forrest, hast du eigentlich schon Jesus gefunden? Und Forrest sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich ihn suchen soll. So ein bisschen. Aber am Ende seiner Schicht, die er relativ nichtsahnd beginnt, wie immer, normaler Alltag, am Ende der Schicht ist alles anders. Weil sich ihm Gott aufdrängt. Mit solcher Wucht, dass er ihm nicht ausweichen kann. Wie macht Gott das? Man könnte jetzt vermuten, dass es die Reaktion von Paulus und Silas ist, die offene Gefängnistüren, offene Fesseln nicht fliehen und diesen Mann tief beeindrucken, dass diese Menschen anders sind. Er hat vielleicht das Lob in der Nacht gehört, wissen wir nicht, er hat ja auch geschlafen, so genau wissen wir es nicht. Vielleicht war es das Erdbeben, was ihn bewegt hat. Offene Türen, aber volle Zellen. Das ist möglich, dass das die Gründe waren, aber ich glaube, dass da mehr passiert. Ich glaube, dass es mehr ist als nur das Zeugnis dieser beiden Christen, Paulus und Silas. Dass es mehr ist als diese Naturgewalt und diese eher unerwartete Reaktion der Leute, die halt im Gefängnis sitzen bleiben, obwohl sie eigentlich hätten abhauen können. Dieser Mann ist zutiefst erschüttert. Und seine Frage lautet, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also er wurde ja gerade gerettet. Er wollte sich umbringen. Sie rufen ihm zu, nee, mach's nicht, wir sind alle hier und er wird gerettet. Insofern ist die Frage irgendwie überflüssig, weil er ist ja gerade gerettet worden. Warum stellt er diese Frage? Seine Frage zielt viel tiefer als nur, ich will mein Leben hier irgendwie retten. Rettung aus Gottes Ferne, Rettung aus einer Entfremdung, Rettung aus Verlorenheit. Wie kommt der Mann auf diese Idee? Es gibt eine ähnliche Geschichte, an die ich denken musste. Und die ist ganz interessant, weil sie sehr parallel ist. Als Petrus zum ersten Mal Jesus begegnet, ist er mitten in der Arbeit. Auch so Arbeitsalltag, war nicht so erfolgreich der Tag, weil die waren Fische, haben nichts gefangen. Es ist morgens, die wollen die Netze waschen und Feierabend machen. Da kommt Jesus und sagt, hey, versuch doch nochmal. Und er denkt, Junge, morgens ist irgendwie, hast nicht viel Ahnung von Fischerei. Okay, er macht's. Und er macht den Fang seines Lebens. Und nach diesem Fang geht er zu Jesus und sagt nicht, hey, danke für den Tipp oder bist du irgendwie Fischfachmann oder wer bist du? Kann ich bei dir einsteigen? Super Unternehmen. Er wirft sich hin und sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Man denkt, okay, Petrus, also du hast gerade Fische gefangen. Warum sündiger Mensch? Warum schickst du ihn weg? Was passiert hier? Ich glaube, dass so wie Petrus dort Gott begegnet in Jesus und merkt, hier passiert mehr als Fische fangen. Hier geht es um was ganz Grundlegendes. Hier begegnet mir einer, der mich kennt und der mich durchschaut und der mir hilft, die richtigen Dinge zu tun. So begegnet diesem Mann im Kerker Gott selber. Im Erdbeben, in der Begegnung, wir wissen es nicht genau. Aber Gott erschüttert ihn zutiefst, so halt wie dieses Gebäude. Und diese Begegnung löst eine Sehnsucht und eine Erschütterung aus. Irgendwie bedrohlich und gleichzeitig zutiefst friedevoll. Und diese Mischung findet sich hier. Er fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ihm ist klar, hier geht es nicht darum, dass er sich nicht selber umbringt oder seinen Job behält. Es geht um viel mehr. Und die Antwort, die ist ganz schlicht eigentlich. Was muss er denn tun, um gerettet zu werden? Paulus und Silas antworten, glaube an den Herrn Jesus. Vertraue dem Herrn Jesus. Das ist eine ziemlich hochverdichtete Aussage, die ich mal versuchen will, so ein bisschen aufzulösen, was da eigentlich alles drin steckt. Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Es gibt bestimmt mehr, aber zwei würde ich es entdecken. Vertraue dich Jesus an, erstens. Und vertraue ihm, zweitens. Vertraue dich ihm an. Das bedeutet, höre, was Jesus dir zu sagen hat. Paulus und Silas erklären ihm das Evangelium, sie erklären ihm Gottes Wort, sie erklären ihm, an wen glauben wir da und wer ist dir da gerade begegnet, wer hat dein Leben gerade erschüttert, wer klopft da gerade an und drängt sich dir auf. Sein Wort und seine Wahrheit, seine Sichtweise, sein Evangelium. Und es bedeutet, sich Jesus zu überlassen, sich ihm anzuvertrauen. Er lässt sich taufen. Gott schließt einen Bund mit ihm und dieser Kerkermeister willigt ein, relativ spontan. Und er wird das Eigentum von Jesus. Und er schenkt ihm, und das ist ein Prozess, der hier eher beginnt und dann losgeht, er fängt an, ihm sein Herz zu schenken. Und sein Herz an diesen Mann aus Nazareth zu hängen, dem er vertrauen soll und dem er sich anvertrauen soll. Das Resultat ist, dass das Weltbild des Kerkermeisters ziemlich auf den Kopf gestellt wird. Eigentlich muss man sagen, es muss eigentlich sterben, sein Weltbild. Es wird völlig über den Haufen geworfen. Paulus und Silas erklären ihm das Wort des Herrn, das Evangelium. Das heißt, Jesus ist der Herr. Es ist nicht der Kaiser, auch wenn er das so nennt. Es ist auch nicht der Zufall, es ist nicht das Schicksal. Auch du selbst bist nicht der Herr, es ist Jesus. Dieser Zimmermann aus Nazareth ist der Herr aller Herren. Er ist der Fixpunkt des Kosmos. Dieser Gekreuzigte ist Gottes Einbruch in die Welt. Und das Kreuz ist sein Thron. Mit ihm selber kommt Gottes Reich in diese Welt und an ihm scheiden sich die Geister. Und die Entdeckung von Jesus verändert das Leben dieses Mannes komplett und das Leben seiner ganzen Familie. Es ist vermutlich die erste christliche Familie Europas. Ein Mensch, der sich fast gerade noch getötet hätte, entdeckt das Geheimnis des Evangeliums und er vertraut sich Jesus an. Erster Punkt, vertraue dich Jesus an. Zweiter Aspekt von Vertraue Jesus, vertraue ihm. Das bedeutet, kenne ihn, sei mit ihm vertraut, kenne seine Gedanken, sein Herz, das, was ihn bewegt. Und es bedeutet, liebe ihn, lass dich von ihm lieben und traue ihm, weil er dich liebt und weil er gut ist. Also rechne mit ihm und fürchte ihn. Nicht im Sinne von Angst, sondern tiefer Respekt. Das ist Gott. Und dieser Aspekt, vertraue ihm, führt uns zu Paulus und Silas, die anderen beiden Protagonisten dieser Geschichte. Die beiden begehen ja im Prinzip eine gute Tat. Sie befreien eine Frau von ihren Bindungen, sozial und geistlich. Sie wird befreit, das ist super positiv. Und gleichzeitig kippt die Stimmung für sie massiv und sie geraten Riesenprobleme. Sie werden angeklagt, werden verleumdet und sie werden gefoltert. Gegeißelt, ausgepeitscht, schwer verletzt sind sie danach, ausgezogen, erniedrigt und sie werden ins innerste Gefängnis gepackt. Also wo kein Tageslicht hinkommt, wo es kalt ist, wo es feucht ist und dort werden die Füße in einen großen Holzblock gesteckt. Auch das ist schon Folter, wenn man völlig bewegungsunfähig ist und einfach starr dort liegen muss. Mit zerrissenem Rücken auf dreckigem, nassen Boden. Das war dann die kurze Geschichte der Mission in Europa. Scheitern? Ernüchterung? Die beiden liegen verprügelt und verwundet im nassen, dunklen Gefängnis. Blutend, fixiert in der innersten Zelle. Halbnackt. Und hier passiert was Geheimnisvolles. Mitten in der Nacht, 0 Uhr, beten sie Gott an. Sie beten und sie singen Gott Loblieder. Das ist, glaube ich, das Herzstück der Geschichte. Paulus und Silas. In diesem Zustand, in dem sie sind, beten sie Gott an. Mitten in Leid und Dreck und Hilflosigkeit, in Schmerzen und Erniedrigung steigt ihr Lob auf zu Gott. Warum tun sie das? Es gibt eine sehr simple Antwort. Weil es richtig ist. Weil es angemessen ist. Weil es der Wirklichkeit entspricht, genau dies zu tun in dieser Situation. Weil Gott Gott ist. Und weil Gott immer lobenswürdig ist, weil man ihn einfach nur anbeten kann. Unabhängig von der Situation, diese hat, sehr theoretisch, darauf keinen Einfluss. Diese Tatsache haben Paulus und Silas Ausdruck verliehen. Sie haben Gott angebetet, einfach weil es richtig ist, das zu tun, weil Gott es verdient hat. Und weil die Situation daran nichts ändert, dass Gott der ist, den sie anbeten möchten und anbeten. Wie kommt es dazu, dass sie das tun? Dazu habe ich drei Überlegungen. Erstens, sie vertrauen Jesus. Ich beziehe mich mal auf Paulus, weil von dem wissen wir mehr. Bei Silas wird es ähnlich gewesen sein. Von Paulus wissen wir einfach mehr. Wir wissen, dass Paulus' Leben in der Begegnung mit Jesus ein völlig neues Koordinatensystem bekommen hat. Im Grunde wie bei dem Kerkermeister. Vom Verfolger, der Christen verfolgt hat, sie eingesperrt hat, sie hat auspeitschen lassen, wird jetzt der, der selber verfolgt, eingesperrt wird und ausgepeitscht wird. Und Paulus entdeckt, dass Schwäche eine große Stärke sein kann. Und er entdeckt, dass Leiden große Chancen bergen. Paulus bekommt eine neue Perspektive auf sein Leben, selbst aufs Leiden. Von den ersten Christen, die gefoltert werden, heißt es, sie haben Gott gelobt, weil sie für würdig geachtet wurden, für Christus zu leiden. Sie wissen von dieser größeren Wirklichkeit, die unsichtbar ist, aber sie ist wirklicher als die sichtbare Wirklichkeit, die sich so aufdrängt. Und Paulus hat eine neue Perspektive auf sein eigenes Schicksal, auf sein eigenes Leben. Es geht nicht mehr um ihn und um seine eigene Einschätzung der Situation. Er vertraut Jesus und er hat es selbst einfach nicht mehr in der Hand. Deshalb tut er es, weil er Jesus vertraut und weil er weiß, ich kann ihn anbeten, auch in der Situation, weil er es verdient hat und weil es immer richtig ist. Ich glaube zweitens, dass das Lob ein Bekenntnis ist. Paulus und Silas bekennen in der Nacht, Jesus ist der Herr. Unabhängig von der Situation, unabhängig, wie es uns gerade geht, wie das gerade wirkt, wie wir gerade denken, Jesus ist und bleibt der Herr. Und sie bezeugen es. Das heißt im Text, dass die anderen Gefangenen ihnen zugehört haben. Sie besingen und bejubeln die Güte Gottes. Und sie besingen das größte Glück, das sie haben, darin, dass sie zu Jesus gehören. Ganz ungeachtet der Umstände. Der dritte Grund, warum sie das tun, ist ein großes Geheimnis, dass ganz viele Menschen, die in ähnlichen Situationen waren, immer wieder berichten, dass ihnen in diesen Situationen Gott besonders nahe ist. Ganz viele Gefangene berichten das durch alle Zeiten hindurch. Wilhelm Busch, der Evangelist und Prediger aus dem Ruhrgebiet, erzählt das, dass er im Gefängnis war, hat seine Familie besucht und er sah nicht gut aus. Und sie meinten, wir machen uns Sorgen um dich, du siehst nicht gut aus. Er meinte, ja, geht's wunderbar. Mir ging es wirklich nie besser. Ich mache mir Sorgen um euch. Weil mir ist Christus so nah, es ist manchmal nicht zu ertragen, wie sehr er diese Gefängniszelle ausfüllt. Also mir geht es wirklich gut. Das ist eine ganz eigenwillige Verbindung durch die ganze Kirchengeschichte hindurch von Leiden und ganz intensiver Nähe Gottes, ganz intensiver Nähe des Heiligen Geistes. Ich glaube, es ist ein Ausdruck von Gottes Gnade, Menschen in diesen Extremsituationen durchzutragen und sie einfach festzuhalten und ganz fest an sich zu binden und zu drücken. Dietrich Bonhoeffer sagt mal, er ist ganz sicher, dass Gott uns für jede Situation genügend Kraft gibt. Aber Gott gibt sie nicht im Voraus. Denn sonst würden wir uns auf uns selbst verlassen. Weil wir haben dann die Kraft ja irgendwie. Nein, Gott gibt sie dann, wenn sie nötig ist. Und vermutlich war es bei Paulus und Silas ähnlich, dass sie einfach Jesus intensiv begegnet sind in dieser Situation. Und das Erdbeben, war das jetzt Gottes Antwort? War das reiner Zufall? Wir wissen es nicht. Lukas, der Autor, stellt keinen Zusammenhang her. Er sagt nicht, weil sie Gott gelobt haben, deshalb bebt jetzt die Erde. Nein, wir wissen es einfach nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass Paulus und Silas das nicht intendiert haben. Die haben nicht gesagt, so, wir beten jetzt mal Gott an, damit dann die Erde bebt und wir frei werden. Gott tut es einfach. Ich glaube nicht, dass die beiden Jungs hier Gott loben, um irgendwas zu bekommen. Sie tun es einfach nur, weil sie wissen, es ist richtig, weil Gott Gott ist. Der amerikanische Pastor und Prediger Timothy Keller spricht von zwei großen Tests für unseren Glauben, nämlich Erfolg und Scheitern. Freude und Leiden, das sind die beiden großen Tests. Denn beide, großer Erfolg, unsere Träume gehen in Erfüllung, Glück im Übermaß und Scheitern, Leiden, Dinge funktionieren nicht und laufen ganz anders als gewünscht und geplant. Diese beiden Dinge, sagt er, legen die Tiefen unseres Herzens, decken sie auf. Die Fundamente, das, was da drin ist, die Abgründe, die Götzen, die Dinge, von denen wir Rettung erwarten, die, worauf wir uns verlassen, das, was im Zweifel ganz am Ende irgendwie übrig bleibt. Und wenn es schlecht läuft, führt uns Erfolg zu Stolz und Arroganz und Leiden zu Verzweiflung und zu tiefem Zweifel. Und ich glaube, dass beides, Erfolg und Leiden, eine Chance ist, zu reifen. Paulus hat das erkannt. Paulus hat erkannt, dass selbst zerbrochen zu werden, zu scheitern, zu merken, ich habe mich völlig verrannt, die Voraussetzung dafür da war, dass Gott ihn beauftragen konnte. Paulus musste erleben, dass Gott ihn von sich selbst befreit. Paulus musste merken, hey, Ich muss ein Stück zurücktreten von mir selbst und muss Gott machen lassen. Und Paulus' Haltung ist, ich kenne beides, Erfolg und Leiden, aber ich bin von beiden frei. Dieses beides bestimmt nicht mein Verhältnis zu Jesus. Dieses beides bestimmt nicht mein Blick auf die Wirklichkeit. Ich kenne beides, aber mein Herz gehört Jesus. Und deshalb bin ich frei von diesen beiden Extremen. Und die Tatsache, dass er das ist, zeigt sich hier im Kerker, wo er eben in dieser extremen Situation das tut, was nicht sehr naheliegend scheint und doch genau richtig ist, nämlich Gott anzubeten. Und in all dem, in diesen Geschichten von dem Kerkermeister und seiner Bekehrung und dem Erdbeben und Paulus und Silas, in all dem handelt Gott unbegreiflich und geheimnisvoll und heilsam. Er handelt heilsam. Gott bewegt und verändert Herzen. Er beginnt bei Lydia, beginnt bei Paulus ganz vorher, bei Silas, bei Lydia, dem Gefängniswärter. Es geht weiter und weiter. Gott sucht nach Menschen, weil er Sehnsucht hat nach uns. Und Gott heilt Herzen. Er will unsere Herzen zurechtbringen. Er will sagen, sie sollen widerstandsfähig sein. Sie sollen resilient, schönes neues Modewort. Sie sollen so widerborstig sein und dem Leben was abtrotzen können, weil sie gegründet und sicher und fest sind in Gottes Liebe und Gottes Gegenwart. Und Gott wirbt um Vertrauen, weil er sich wünscht, dass wir uns ihm anvertrauen und dass wir ihm vertrauen. Und das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung. Das ist meine Berufung. Dass wir uns Jesus anvertrauen. Vielleicht zum allerersten Mal, so wie der Kerkermeister in dieser Nacht. Oder zum 9. Male. Dass wir uns Jesus anvertrauen und sagen, ich möchte zu dir gehören. Und dass wir Jesus vertrauen. Immer und immer wieder und immer mehr. So wie Paulus und Silas, die selbst in der Extremsituation, die alles offenlegt, was am Ende wirklich in dem Herzen steckt, kommt Lobpreis raus und Anbetung. Das ist Christsein. Dein Herz, mein Herz, verschenkt an Gott. Dort beginnt alles, darauf läuft alles zu, alles andere hängt davon ab und alles andere ist dem untergeordnet, dass unser Herz Gott gehört. Und wir es an ihn verloren haben, an ihn verschenkt haben. Und die Frage ist, hast du das? Hab ich das? Haben wir unsere Herzen verloren und verschenkt an Gott? Oder anders, wie würdest du in der Situation handeln? Antworte nicht zu schnell. Im Sinne von, ja, klar, mein Herz gehört Gott. Ich bin mir da nicht sicher. Für mich selber würde ich sagen, und ich kenne viele Christen, wo ich das Gefühl habe, geht noch was. Klar, theoretisch glaubt man jetzt schon irgendwie Gott, aber wenn es wirklich schwierig wird, was wird da aufgedeckt in meinem Herzen? Wenn du das Gefühl hast, so wie ich das Gefühl habe, da geht noch was, dann ist die Frage, wie bekommen wir das? Wie kann das passieren, dass unser Herz Gott gehört? Ich glaube, es beginnt erstens damit, dass wir erkennen, dass es nicht so ist und dass unser Herz noch nicht ganz Gott gehört und verloren ist an ihn und in seinen Händen ruht. Ich glaube, dass die Erkenntnis schon selbst ein Werk Gottes ist. Und dann geht es weiter damit, dass wir das möchten. Und manchmal reicht schon der Wunsch nach dem Wunsch. Also ich möchte es gern wollen. Ich merke, ich bin so gleichgültig, aber ich möchte gern nicht gleichgültig sein. Auch das, glaube ich, ist schon ein Werk Gottes. Also möchtest du es? Vermisst du es? Sehnst du dich danach? Merkst du diesen Mangel? Das ist der erste Schritt. Da fehlt was. Der zweite Schritt, dass es aufwächst in mir. Und ich glaube, es gibt so viele mögliche Wege, aber ich glaube zwei Schritte. Erstens, dass ich Gottes Liebe begreife oder ergreife. Das, was mir ganz tief hängen geblieben ist von der Gottesdienstreihe in der Passionszeit, ist der Gedanke, dass das Kreuz der Thron von Christus ist. Dass Gott diesen Weg wählt und dass die Erhöhung von Jesus, dieses Kreuzes, dieses unbegreifliche, brutale Zeichen radikaler Selbsthingabe und Liebe. Und dass ich das täglich betrachte und täglich mir klar mache, das hat er für mich getan. Ungefragt. Er hat es einfach gemacht. Hat Tatsachen geschafft und lädt mich ein, ganz zu vertrauen. Das ist einübe, jeden Tag. Und dass ich es bekenne, auch vor mir selbst, dass ich es meinem Herzen sage. Das ist wie so sich Salz in eine Wunde reiben. Das ist nicht schön. Wenn man leidet und nicht weiß, ob Gott ihn lieb hat, zu sagen, doch, er liebt mich. Und ich bekenne es mir selbst und ich sage es mir immer wieder. Das ist wie Salz in der Wunde. Das tut weh, aber es ist nötig, damit die Wunde heilen kann. Also Gottes Liebe begreifen und ergreifen. Ein zweiter Schritt, und damit werde ich schließen, Leid als Chance zu begreifen. Nicht als Gottes Wille. Gott will, dass ich leide. Nein, das glaube ich nicht. Aber Leid hat eine Chance. Die Chance, das Evangelium zu erlernen und zu erleben, dass Gott mich hält und trägt und mir begegnet und ich ihn loben kann, obwohl ich das eigentlich rein logisch nicht könnte und nicht für möglich halte und mir nicht vorstellen kann. Ich habe gehört, mit der Geschichte will ich schließen, von einer Familie, die im Krankenhaus ist, zwei Kinder schon hat, dritte Kind wird geboren und der Arzt sagt, ja, es gibt Probleme. Ihr Sohn hat Down-Syndrom und der hat Atemwegsprobleme. Die kann man beheben, sagt der Arzt. Aber wenn Sie Natur in Lauf lassen, dann wird das Kind in 2 bis 3 Tagen sterben. Überlegen Sie sich's. Die Eltern sind völlig perplex und meinen, naja, der muss operiert werden, völlig klar. Also warum sollen wir nicht operieren, wenn es möglich ist und kein großer Eingriff und er überlebt? Und der Arzt sagt, ja, Studien zeigen, dass Familien mit solchen Kindern einfach extrem belastet sind. Die Ehen sind tendenziell scheidungsgefährdet, sie haben schon 2 Kinder, wollen sie das wirklich diesen Kindern zumuten und sich und ihrer Ehe? Das Kind ist momentan nicht lebensfähig und wir müssen es nicht zwingend am Leben halten. Und die Familie sagt, wissen Sie, wir wissen nicht, ob Gott da die Hände im Spiel hat. Keine Ahnung, das ist doch egal. Was wir aber wissen ist, dass unsere Kinder sehr glücklich aufwachsen, alles haben, was sie brauchen. Und dass es durchaus Sinn macht, dass so ein Kind in so eine Familie geboren wird und hier aufwachsen kann. Weil das für das Kind eine sehr gute Familie sein kann. Und auch für unsere Kinder kann es eine Chance sein, etwas über das Leben zu lernen. Und der Arzt dachte, dass die ein bisschen verrückt sind. Aber diese Familie waren Christen. Und sie hatten einfach ein anderes Koordinatensystem, in dem Leiden und die Erkenntnis, dass Dinge anders laufen als gewünscht, nicht zwingend das Schlimmste sein muss, was passieren kann. Sondern dass in all dem Gott an unserem Herzen arbeitet und Dinge verändern kann und Dinge bewegen kann, die nötig sind, die heilsam sind, die sonst vielleicht nicht stattfinden würden. Lasst uns beten. Jesus, das ist ein schweres Thema und ist sehr herausfordernd, weil es so radikal ist, so grundsätzlich, so mühsam. Und weil wir davor Angst haben. Aber zugleich liegt darin so viel Potenzial, so viel Chance auf Heilung, auf festes Fundament, auf Geborgenheit. Und Herr, wir stehen hier vor dir. Und du kennst unsere Herzen so viel besser als wir selbst. Du weißt, was darin verborgen ist, an Gutem und an nicht so Gutem. Und wir bitten dich, Herr, hilf, dass wir die Menschen werden, die wir sein können durch dich. Menschen, die fest verankert, verwurzelt, die zu Hause sind bei dir, deren Herzen sicher sind in deinen Händen. Menschen, die auch in schweren Situationen dich loben. Und Herr, du weißt, dass ich so nicht bin, aber dass ich gern so wäre. Und du kennst jeden hier im Raum und weißt, wie es um uns steht. Ich bitte dich, dass du die Woche, die jetzt kommt, mit uns hineingehst in dieses Thema und zeigst, was du uns zeigen willst, was wir lernen können. Uns an die Hand nimmst, so liebevoll und geduldig, wie du das tust, und uns hilfst, von dir zu lernen. So wie Paulus, so wie Silas, so wie dieser Kerkermeister. Danke, dass du das versprochen hast und dass du das tun wirst.